Guten Tag, willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Außerdem begrüßen wir Soldaten und Bundeswehrangehörige aus diversen Standorten der Bundeswehr, die in zwei Seminaren hier in Berlin sind. Seien Sie uns herzlich willkommen. Wir kommen wie jeden Mittwoch erstmal zum Bericht aus dem Kabinett.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe, glaube ich, zwei aktive Punkte aus dem Kabinett. Zunächst, die Bundesregierung will die hohe Qualität des Strafverfahrens in Deutschland durch eine digitale Dokumentation der Hauptverhandlung noch weiter verbessern. Aus diesem Grund sollen die Hauptverhandlungen im Strafrecht vor Landgerichten und Oberlandesgerichten künftig digital dokumentiert werden. Das hat das Bundeskabinett heute beschlossen. Erfolgen soll die Dokumentation durch eine Tonaufzeichnung, die automatisiert in ein elektronisches Textdokument, ein sogenanntes Transkript, übertragen wird. Zusätzlich können die Landesregierungen durch Rechtsverordnung für ihren Bereich teilweise oder flächendeckend bestimmen, dass Hauptverhandlungen auch durch eine Bildaufzeichnung dokumentiert wird. Von der digitalen Dokumentation sollen alle Verfahrensbeteiligten profitieren. Sie erhalten dadurch ein verlässliches, objektives und einheitliches Arbeitsmittel zur Aufbereitung der Hauptverhandlung. Gerade bei umfangreicheren Verfahren liegen Aussagen zum Zeitpunkt der Vorbereitung der Plädoyers und des Urteils häufig schon Monate zurück. In vielen anderen Staaten ist eine Dokumentation des Inhalts der Hauptverhandlung deshalb längst Standard. Und wer sich für eine Berufsausbildung entscheidet, macht alles richtig. Mit diesen Worten hat der Bundeskanzler Ende vergangener Woche auf die Chancen und die Bedeutung der dualen Ausbildung in Deutschland hingewiesen. Wie wichtig ausreichender Fachkräftenachwuchs für unser Land ist, zeigt der Berufsbildungsbericht 2023, den das Bundeskabinett heute zur Kenntnis genommen hat. Der Bericht, der jedes Jahr zusammengestellt wird, beschreibt die Lage auf dem Ausbildungsmarkt und die Situation zu Beginn des aktuellen Ausbildungsjahres, Stichtag 30. September 2022. Folgende Ergebnisse sind hervorzuheben. Die Zahl der neu abgeschlossenen dualen Ausbildungsverträge im vergangenen Jahr ist leicht gestiegen um 0,4% auf 475.100 Verträge, bleibt jedoch weiterhin deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. Also im Vergleich zum Jahr 2019 hat man mir aufgeschrieben, minus 9,5%. Das Ausbildungsangebot hat sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 1,4% auf 544.000 Ausbildungsstellen erhöht. Das Interesse junger Menschen an einer Ausbildung im dualen System blieb im Vergleich zum Vorjahr jedoch nahezu unverändert. Sowohl Angebot als auch Nachfrage lagen 2022 demnach deutlich unterhalb des Niveaus vor Corona. Für Jugendliche auf Ausbildungsplatzsuche hat sich die Situation rein rechnerisch verbessert. Betriebe hingegen stehen vor größeren Herausforderungen, ihre Ausbildungsstellen zu besetzen. Über Regionen und Berufe hinweg sind dabei deutliche Unterschiede zu beobachten. Angestiegen ist die Zahl der jungen Menschen ohne formalen Berufsabschluss. Das waren nun aus dem Jahr 2021 steht hier die Zahl 17,8% der 20- bis 34-Jährigen. Zur Stärkung der beruflichen Bildung hat die Bundesregierung mit der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung und der Ausbildungsgarantie zentrale Vorhaben des Koalitionsvertrages auf den Weg gebracht. Die Bundesregierung arbeitet gemeinsam mit Sozialpartnern und Ländern im Rahmen der Allianz für Aus- und Weiterbildung weiterhin daran, die Qualität, Attraktivität sowie Integrationskraft der beruflichen Bildung zu stärken. Dafür steht aktuell der Sommer der Berufsausbildung, in dem wir gemeinsam für das Erfolgsmodell duale Ausbildung werben. Ein starkes Berufsbildungssystem ist unverzichtbare Grundlage für die Fachkräftesicherung in der Zukunft und damit für die Transformation zur klimaneutralen Wirtschaft, für unsere wirtschaftliche Entwicklung und die Selbstständigkeit. Soweit von mir der Bericht aus dem Kabinett.
Vielen Dank. Dann haben wir noch eine Mitteilung des Auswärtigen Amtes zur Gaza, Herr Burger.
Vielen Dank. Die Bundesregierung sieht die jüngste Eskalation in Gaza mit großer Sorge. Der Tod mehrerer unbeteiligter Zivilisten, darunter auch Kinder, hat uns schockiert. Israels Sicherheit ist für Deutschland Staatsräson. Israel hat wie jedes andere Land ein völkerrechtlich verankertes Recht staatlicher Selbstverteidigung. Diesem Recht steht die ebenso zentrale völkerrechtliche Pflicht gegenüber, das Prinzip der Verhältnismäßigkeit zu wahren und Zivilisten zu jeder Zeit besonders zu schützen. Die Menschen in Gaza und in Israel haben ein Recht auf ein Leben in Frieden und Würde. Sie kennen unsere grundsätzliche Haltung dazu. Dieses Ziel können wir am besten im Rahmen einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung für den Nahostkonflikt erreichen. Kurzfristig gilt es vor allem, eine weitere Eskalation und damit weitere Opfer zu verhindern. Daran müssen jetzt alle, die vor Ort Verantwortung tragen, mitwirken. Danke sehr.
Vielen Dank.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dann machen wir kurz die Themen des Kabinetts. Qualität der Strafverfahren. Herr Jung, dann Herr Johans.
Wird denn Livestream möglich sein?
Warum nicht?
Wir reden über Digitalisierung im Jahr 2023. Warum denn nicht gleich Livestreams?
Das sind ja die Grundsätze des Strafverfahrens, müssen da ja trotzdem noch gewahrt bleiben. Und da ist vieles zu beachten, unter anderem auch die Persönlichkeitsrechte, so dass wir das erstmal, zumal wir jetzt ja auch erstmal auf die Tonaufzeichnung gegangen sind und die Videoaufzeichnung fakultativ ist.
Und Herr Hebeschreit meinte, dass es in anderen Staaten alles schon längst Standard ist. Warum braucht Deutschland jetzt, warum ist es jetzt erst in Deutschland?
Ja, wir sind jetzt ja dabei. Dafür bin ich jetzt sozusagen hier und sage, dass wir jetzt ja dabei sind. Was in der Vergangenheit war, da kann ich jetzt ja nur sagen, dass wir jetzt auf einem guten Weg sind.
Herr Jordan, dazu.
Ja, das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, warum das so lange gedauert hat in Deutschland. Aber stattdessen würde mich dann interessieren, welche Form der Fehlerkorrektur wird es geben, wenn das irgendwie automatisierte Transkriptionen sind? Ich glaube, das kennen wir alle, da schleichen sich schon Fehler ein. Und zweitens, auch wenn es keinen Livestream gibt, wird es da irgendwie einen Zugang für die Presse geben, beispielsweise, wenn man da gewisse Punkte des Verfahrens nochmal überprüfen, bestätigen will?
Ich glaube, Letzteres kann ich auch verneinen. Das mit dem automatischen Transkript, dass das vielleicht fehleranfällig ist. Also das ist gegenüber der reinen Aufzeichnung eigentlich eine hilfreiche Ergänzung, weil es in der Handhabung auch praktikabler ist. Und das ist eigentlich auch ein echter Mehrwert im Vergleich zu dem Aufschreiben per Hand. Auch vor allem, weil man zum Beispiel im Volltext dann ja auch nochmal suchen kann, die bestimmte Stelle. Und die bisher erreichten KI-gestützten Transkriptionsprogramme, die haben auch mittlerweile eine sehr hohe Genauigkeit. Und wenn da aber doch nochmal, man kann auch nochmal bei Ungenauigkeiten im Textdokument an die entsprechende Stelle in der Audioaufzeichnung springen und dann tatsächlich nochmal gucken, ob es da Ungereimtheiten gibt oder wie es dann tatsächlich auf der Tonaufnahme war.
Okay, Nachfrage. Also die Audiodatei wird behalten?
Ja.
Okay, und die auch Zugang zu dem Transkript ist für die Presse nicht vorgesehen?
Nein.
Herr Jessen.
Welche Nachteile hat die bisherige Nicht-Digitalisierung von Prozessen?
Naja, es ist ja so, je nachdem, in welcher Gerichtsstufe man ist, wird tatsächlich der Wortlaut mitgeschrieben oder auch nicht. Und dann ist es natürlich manchmal schwierig, dann nochmal zu sehen, wer hat was gesagt. Und so ist es natürlich viel einfacher, das nochmal alles dann tatsächlich nachzuschauen, wie ich auch gesagt hatte, man hat ja auch die Volltextsuche etc.
Nachfrage, da die digitale Technologie ja nun sowohl Aufzeichnung als auch Stichwort Livestream Übertragung möglich machen würde. Es gibt ja Verfahren, wo dieses faktisch stattfindet, zum Beispiel vom Bundesverfassungsgericht. Die Urteilsverkündungen können durch die Glaswand aufgenommen und dann so gesendet werden. Warum treten Sie dem Gedanken, dass einer sukzessiven, möglicherweise zeitversetzten, möglicherweise ausschnittweise begrenzten Verwendung des Originalmaterials, warum mögen Sie dem nicht näher treten?
Ich glaube, sukzessive ist vielleicht ein gutes Wort. Wir können jetzt ja erstmal schauen, wie das jetzt mit den Änderungen, die wir jetzt vorgesehen haben, läuft. Und dann kann man vielleicht noch mal gucken, wie es dann weitergehen kann.
Herr Jung, noch mal dazu.
Also, nur zum Verständnis, es gibt jetzt mehr Digitalisierung, aber nicht mehr Transparenz für die Öffentlichkeit. Also die Öffentlichkeit hat jetzt.
Aber für die Verfahrensbeteiligten auf jeden Fall ja nochmal mehr Transparenz, weil wir das eben dann haben. Und das ist dann ja auch wichtig, auch zum Beispiel für die Verteidigung.
Aber Deutschland wird ja auch immer wieder als Negativbeispiel für fehlende Transparenz von Prozessen genannt. Das könnte man ja auch ändern.
Ich glaube, dass eigentlich die Strafprozesse da schon hinreichend transparent sind. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm wie in anderen Ländern.
Sie glauben das privat oder Ihr Ministerium? Weil Sie sagen, ich.
Wir sind der Meinung, dass wir Vertrauen in die Gerichte und die Transparenz haben als Ministerium. Und genau.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dazu zu dem Komplex? Nein, also so. Gibt es Fragen zum Berufsbildungsrecht? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu Gaza? Fangen wir mal mit dem Kollegen an, dann Herr Jung.
Ich bin von Al Jazeera. Also meine Frage betrifft die Außenpolitik. Die deutsche Presseagentur tritt das ägyptische Außenministerium mit den Worten, dass die Münchner Formelkonferenz morgen beginnen würde in Berlin. Also gibt es dazu weiter Details? Und die zweite ist, wird das Treffen die Außenminister Münchner formell über die israelische Exzellation in Gaza diskutieren?
Vielen Dank. Ich muss Sie dazu zu dieser Frage noch um etwas Geduld bitten. Wenn wir dort etwas einen Termin anzukündigen haben, dann werden wir das im Laufe des Tages tun. Für jetzt diese Pressekonferenz habe ich noch keine Terminankündigung mitgebracht.
Des weitere Fragen zum Thema Herr Jung, zum Thema Gaza.
Ja, weil der Burger den Tod von Zivilisten angesprochen hat. Also die wurden ja getötet von den Luftangriffen. Das heißt, Sie kritisieren diese israelischen Luftangriffe, habe ich das richtig verstanden? Weil letzte Woche gab es ja eine vereinbarte Waffenruhe zwischen beiden Seiten.
Herr Jung, wie immer, wenn Sie mich paraphrasieren, dann können Sie das gerne tun. Ich habe die Formulierung gewählt, die ich hier für die Bundesregierung fürs Auswärtige Amt gewählt habe.
Ja, erstens halten Sie diese Luftangriffe für verhältnismäßig. Und zweitens, es gab ja eine vereinbarte Waffenruhe zwischen Hamas und Israel. Die wurde jetzt von seitens Israel gebrochen. Gibt es daran Kritik von Ihrer Seite?
Ja, ich glaube, ich habe die Prinzipien, nach denen wir uns dazu verhalten, gerade genannt. Und ich habe ja gerade auch auf das Prinzip der Verhältnismäßigkeit hingewiesen. Das ist stets im Einzelfall zu betrachten. Da geht es um die Frage, ob ein bewaffneter Angriff gegenwärtig, also gegebenenfalls auch unmittelbar bevorstehend war und auch, ob auch in der Wahl der Mittel das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gewahrt ist.
Gibt es weitere Fragen zu Gaza? Herr Jörn.
Nur kurze Nachfrage zu dem Termin. Die Außenministerin hat ja in Paris gesagt, dass morgen ein Nahost-Treffen stattfinden soll, auch mit der französischen Ministerin. Steht das auf der Kippe?
Wie gesagt, wenn ich Ihnen dazu konkretere Details mitteilen kann zu diesen Planungen, dann werde ich das gerne tun. Zum jetzigen Zeitpunkt heute 13.16 Uhr kann ich das noch nicht.
Dann hoffen wir, Herr Gessen.
Ja, da es sich ja nach israelischen Angaben um gezielte Tötungen handelte, ist es aus Sicht der Bundesregierung legitim, gezielt gegen politische, militärische Führer vorzugehen?
Also klar ist, dass bei einer konkreten Bedrohung Israels Sicherheitskräfte entsprechend agieren können müssen. Und dabei muss immer das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gewährleistet werden. Und in jedem Fall muss der Einsatz tödlicher Gewalt immer das letzte Mittel sein und der Schutz von Zivilisten immer oberstes Gebot. Das sind die Grundsätze, nach denen hier nach dem humanitären Völkerrecht vorzugehen ist.
Hat die Bundesregierung irgendeine Möglichkeit oder Absicht, über die Wahrung dieser Relation der Vorbedingungen zu informieren? Können Sie also sicher sein, dass dieses, wie Sie sagten, letztes Mittel, konkrete Gefahr, dass das vor diesem Angriffsbefehl zur gezielten Tötung von israelischer Seite eingehalten wurde? Oder können Sie das jetzt nur glauben?
Herr Jessen, ich habe da keine Bewertung vorgenommen. Ich habe nur gesagt, was aus Sicht der Bundesregierung und auch aus Sicht des humanitären Völkerrechts die Kriterien sind, die daran anzulegen ist. Und dabei möchte ich es heute auch bewenden lassen.
Gibt es weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu anderen Themen. Dann fangen wir hier vorne an und dann arbeiten wir uns leider durch. Waren Sie da? Nicht da.
So. Philipp Eckstein, ARD, eine Frage ans Finanzministerium. Es gibt bei Ihnen im Haus offensichtlich Bedenken, die dem Haushaltsausschuss mitgeteilt wurden bezüglich der Bestellung von Puma-Schützenpanzern. Können Sie das bestätigen und können Sie vielleicht einmal ausführen, welche Risiken Sie dabei sehen, den Auftrag jetzt schon zu erteilen?
Vielen Dank, Herr Eckstein, für die Frage. Schreiben des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss, insbesondere im Zusammenhang mit sogenannten 25-Millionen-Euro-Vorlagen, äußern wir uns nicht. Das wissen Sie, für den Haushaltsausschuss vorgesehen. Im Übrigen kommentiere ich auch keine einzelnen Berichterstattungen. Kollegen vom Verteidigungsministerium haben zur Natur und Verfahren der 25-Millionen-Euro-Vorlagen an dieser Stelle schon detailliert ausgeführt. Dabei muss ich es belassen.
Vielleicht eine Nachfrage. Warum wurden da die Gespräche nicht zwischen Herrn Lindner und Herrn Pistorius geführt? Warum nimmt man hier den Umweg aus dem Finanzministerium über den Haushaltsausschuss?
Nochmal, ich kommentiere keine Berichterstattung und werde mich zu regierungsinternen Absprachen nicht äußern. Nochmal, Kollegen vom Verteidigungsministerium haben die 25-Millionen-Euro-Vorlagen detailliert hier erläutert. Auf die entsprechenden Protokolle verweise ich.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich. Das ist der Kollege dahinter. Bitte schön.
Ja, Dominik Guggemoos, MBR. Meine Frage geht ans BMEL. Ich bin ein bisschen überrascht, Herr Hebestreit, dass wir eine neue Tierschutzbeauftragte haben und Sie das nicht verkündet haben am Anfang als Beschluss aus dem Kabinett.
Lassen Sie uns kurz die Platz tauschen, dann wird wir dann die Kollegin auch.
Ja, ich könnte Ihnen jetzt den Unterschied zwischen der Tagesordnung 0 und der Tagesordnung 1 darlegen, aber es freut mich, dass Sie daran Interesse haben und es freut auch die Kollegen aus dem Landwirtschaftsministerium.
Ja, Frau Kari will im Juni ihren Dienst antreten als Bundestierschutzbeauftragte und im Juni werden Sie wahrscheinlich auch die Novelle des Tierschutzgesetzes veröffentlichen. Ist es ein sinnvoller Prozess aus Ihrer Sicht, dass die Tierschutzbeauftragte nicht an dem Gesetz mitwirken konnte, das jetzt kommen soll?
Herr Guggemoos, vielen Dank. Vielleicht darf ich erstmal vorne anfangen, für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Wir haben dazu auch eine Pressemitteilung rausgegeben. Und zwar hat die Bundesregierung heute auf Vorschlag von Bundesminister Cem Özdemir Ariane Kari zur Beauftragten der Bundesregierung für Tierschutz berufen. Sie ist bisher stellvertretende Landestierschutzbeauftragte in Baden-Württemberg und wird, wie Sie richtig sagen, Mitte Juni ihr Amt antreten. Das hatte terminliche Gründe, dass es nicht eher ging. Und wir werden natürlich auch Frau Ariane Kari öffentlich vorstellen im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Dazu werden wir Sie rechtzeitig einladen. Und vielleicht kann ich Ihnen auch noch die Sätze von Bundesminister Cem Özdemir kurz darlegen, wie er gesagt hat. Ich freue mich, dass es gelungen ist, mit Ariane Kari eine ausgewiesene Expertin mit langjähriger tierschutzfachlicher Erfahrung zu gewinnen. Ich bin überzeugt, dass sie mit ihrer Arbeit wichtige Impulse setzen und den gesamtgesellschaftlichen Diskurs und Dialog im Bereich des Tierschutzes mit fachlicher Expertise begleiten und fördern wird. Mein Ministerium setzt damit einen weiteren Punkt aus dem Koalitionsvertrag um. Das zeigt, wie wichtig der Bundesregierung das Thema Tierschutz ist. So, und es ist natürlich ein Unterschied zwischen einer Tierschutzbeauftragten und der Unterabteilungsleitung oder der Unterabteilung Tierschutz bei uns im Bereich, die, wie Sie richtig schreiben, Änderungen am Tierschutz vorbereiten oder rechtliche Änderungen vornehmen, Anpassungen im EU-Recht. Und Frau Kari, das haben wir auch in der Pressemitteilung dargelegt, hat einen anderen Aufgabenbereich. Ne? Sie ist politisch und inhaltlich unabhängig. Sie wird korrespondieren mit den Bürgerinnen und Bürgern, wird annehmen, was den Bürgerinnen und Bürgern wichtig ist. Sie wird in Austausch treten mit den Landestierschutzbeauftragten der Bundesländer. Sie wird den Bundesminister beraten und darauf freuen wir uns jetzt sehr.
Zusatz? Ja, Nachfrage. Ich weiß, dass es mindestens zwei Absagen gab, bevor Frau Kari den Posten bekommen hat. Mögen mehr sein. Haben Sie denn für jetzt für Frau Kari speziell nochmal die Stellenausschreibung geändert, also ihr mehr Kompetenzen gegeben, oder ist es unverändert vom Startprozess bis zum Ende hin geblieben?
Also zu den inhaltlichen Details von den Ausschreibungen kann ich Ihnen hier keine Informationen geben. Wenn ich was dazu habe, kann ich das gerne nachliefern.
Gibt es weitere Fragen zum neuen Tierschutzbeauftragten? Das sehe ich nicht. Dann machen wir darum weiter, Herr Kollege.
Richard Burke, Deutsche Welle. Ich habe eine Frage für Herrn Burger vom Auswärtigen Amt. Wie bewerten Sie die Lage in Pakistan? Imran Khan ist in Haft. Es gab Proteste, große Proteste, viele Inhaftierungen. Wie bewerten Sie die Lage? Machen Sie sich Sorgen um die pakistanische Demokratie?
Da würde ich Sie gerne auf Äußerungen unserer Botschaft vor Ort gestern in den sozialen Medien verweisen. Wir beobachten die Lageentwicklung in Pakistan sehr genau, sind dazu auch in Kontakt mit den deutschen Staatsangehörigen vor Ort, haben auch die Reise- und Sicherheitshinweise für Pakistan entsprechend angepasst.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Pakistan? Dann ist Herr Junge mit einem neuen Thema dran.
Also ein weiteres. Ja, Thema Lebensmittelpreise und Inflation. Ich bin jetzt gar nicht so sicher, welches Ministerium ich da jetzt primär ansprechen sollte.
Vielleicht wieder
das Wirtschaftsministerium, vielleicht Finanzministerium, vielleicht Ernährungsministerium. Vielleicht alle drei. Das Problem ist ja, der Anstieg der Lebensmittelpreise liegt mittlerweile dreimal so hoch wie die Gesamtteuerung. Und während die gesunkenen Energiepreise aktuell sogar dämpfend auf die Inflation wirken, sind die Nahrungsmittelpreise ein großer Treiber der Verbraucherpreise. Das sind ja die Tatsachen aktuell. Wie bewertet denn die Bundesregierung den anhaltenden Anstieg der Lebensmittelpreise? Also ist das jetzt einfach nur normales Marktgeschehen, und was gedenkt die Bundesregierung dagegen zu tun?
Fangen wir doch mal mit dem Finanzministerium an, die sind dafür für Inflation zuständig.
Vielen Dank, Herr Jung. Ja, ich kann ja beginnen und Kollegen werden dann gegebenenfalls ergänzen. Die Inflationswirkung, ihre Treiber werden vom Finanzministerium anhaltend beobachtet. Sie sprechen jetzt hier konkret Lebensmittelpreise an. Das gilt auch für diesen Bereich. Hier müssen halt verschiedene Aspekte dann berücksichtigt werden. Hinsichtlich der Preisgestaltung bei den Unternehmen haben wir hier soweit haben wir keine Möglichkeit, konkret einzugreifen. Und deshalb würde ich für weitere Aspekte an den Kollegen vom Wirtschaftsministerium verweisen.
Ich kann jetzt nicht ganz genau zu den Lebensmittelpreisen und der Entwicklung dort was sagen, sondern nur noch mal allgemein hinzufügen, dass wir das natürlich sehr genau beobachten. Der Minister hat sich ja immer wieder auch zur Inflationsentwicklung geäußert. Wir beobachten das so, dass durchaus Erzeuger- und Importpreise auch eigentlich auf einen nachlassenden Preisdruck hindeuten auf verschiedenen Wirtschaftsstufen. Das ist ja so, wie Sie es ja auch beschreiben, jetzt nicht sofort zu sehen, gerade bei Lebensmittelpreisen eben nicht, wie Sie es beschreiben. Wir gehen ja davon aus, dass die Inflation schrittweise zurückgeht. Der Minister hat sich dazu ja auch erst letztens dazu geäußert. Ich kann, wie gesagt, jetzt ganz konkret die Preisentwicklung, wie Sie sie darstellen, jetzt nicht nochmal konkret reflektieren und die Gründe alle nennen, die dort möglicherweise eine Rolle spielen.
Ergänzung aus dem Ernährungsbereich?
Also ich kann mich dem anschließen, was meine Kollegen vorher gesagt haben. Und grundsätzlich obliegt es natürlich der Preisgestaltung der anbietenden Unternehmen und auch die Nachfrage, wie sich die Preise entwickeln. Da können wir natürlich nicht als Bundesregierung eingreifen. Aber natürlich beobachten wir das Geschehen und die Situation sehr engmaschig.
Herr Jung.
Vielleicht noch als Ergänzung. Es ist für uns natürlich klar, dass hier ein spürbarer Kaufkraftverlust vorliegt. Ja, das sagen wir auch ganz deutlich. Deswegen gibt es ja auch eine Reihe von Maßnahmen, die die Bundesregierung beschlossen hat. Das sind einerseits eben die ganzen energiepreisbedingten Entlastungen, Stichwort die verschiedenen Preisbremsen, die wir haben, die hier entlastend wirken sollen. Es gibt die Entlastungspakete 1, 2 und 3, die verschiedene Maßnahmen enthalten, die Sie sicherlich auch kennen. Das ist, wie gesagt, sind die Maßnahmen, die wir hier getroffen haben, die Soforthilfen, die wir getroffen haben im letzten Jahr. Also wir nehmen das sehr klar wahr. Wir sehen die Belastung deutlich, gerade eben auch für Menschen mit geringeren Einkommen. Aber ich kann jetzt eben nicht ganz konkret zu dieser Lebensmittelpreisentwicklung noch eine Einschätzung geben.
Herr Jung. Ich verstehe, es ist BMWK so, dass Sie das schon mit Sorge beobachten, diese massiven Preisanstiege bei den Lebensmitteln. Sie sagten aber gerade, die Lebensmittelpreise gehen zurück. Die gehen nicht zurück.
Ich habe mich ganz eindeutig gesagt, dass ich mich nicht zu Lebensmittelpreisen äußere, konkret. Das habe ich gerade zweimal gesagt.
Sie hatten aber auch gesagt, Lebensmittelpreise gehen jetzt wieder zurück. Die gehen nicht zurück. Die werden nur weniger schneller, teurer. Aber das BMF meint ja gerade, man kann nichts tun und man will nichts tun. Man kann ja Sachen tun. Ökonomen weisen ja auch darauf hin. Und Herr Hauf hat ja gerade auf die Energiepreisbremsen hingewiesen. Warum geht man jetzt nicht auf Lebensmittelpreisbremsen? Das wäre ja eine Möglichkeit.
Weil Sie das Finanzministerium nochmal ansprechen, Herr Jung. Wie gesagt, es liegen keine Erkenntnisse vor, dass die Inflation durch Gewinne konkret getrieben würde. Insofern gibt es auch keine Veranlassung für eine für wie auch immer geartete steuerliche Maßnahme, auf die Sie hier möglicherweise auch außerdem ansprechen. Und davon losgelöst hat der Minister sehr oft verdeutlicht, dass in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage nach zwei schweren Krisen höhere Steuerbelastungen auch sonst keine Option sind. Was Sie im Hinblick auf die Energiepreisbremsen ansprechen, kann ich nur auf die bestehenden Maßnahmen verweisen. Der Kollege vom Wirtschaftsministerium hat ja auch schon auf diverse Entlastungsmaßnahmen verwiesen, zu denen wir hier in der Vergangenheit detailliert ausgeführt haben. Auf unseren Internetseiten finden Sie auch diverse Informationen dazu, mit welchen massiven Summen die Bundesregierung hier eingetreten ist, um für entsprechende Entlastungen zu sorgen.
Herr Jessen. Ja, ich versuche es auch mal bei Herrn Haufe. Die Verbraucherschutzorganisationen, zum Beispiel der Bundesverband der Verbraucherschützer, sagen, sie hätten im Moment keinerlei sichere Indizien dafür, wer eigentlich die preistreibenden Faktoren im Lebensmittelkonsum seien. Und sie sagen, sie hätten den Eindruck, dass die Bundesregierung dies auch nicht habe. Ist es tatsächlich so, dass der Bundesregierung nicht bekannt ist, welche Faktoren in welcher Relation diese enormen Preissteigerungen bewirken? Und wie gedenken Sie, dass das ja sozusagen diese Ebene der Teuerung ist, die die Bürger jeden Tag am allerdeutlichsten betrifft? Ist es da nicht geboten zu sagen, analog zu Kostenreduzierungen wie bei der Energie, muss die Bundesregierung auch gucken, was sie hier im Hinblick auf den Lebensmittelkonsum an Kostendämpfung im Interesse der Bürger bewirken kann?
Also ich kann auch nur noch mal wiederholen, dass wir natürlich die Inflationsentwicklung, die Preisentwicklung ja generell kontinuierlich bewerten, auswerten, die Entwicklungen, die es gibt, analysieren. Wir haben das auch mit der Frühjahrsprojektion gemacht. Der Minister hat sich dazu hier ausführlich geäußert Ende des letzten Monats. Ich kann nur eben jetzt im Moment von dieser Stelle, jetzt wo ich hier sitze, jetzt nicht konkreter werden, was das Thema Lebensmittelpreisentwicklung und bestimmte Ursachen betrifft. Ich kann das gerne nachreichen. Ich kann es jetzt hier im Moment gerade nicht weiter erläutern.
Wäre als Dämpfung für die Bürger eine weitere Senkung Mehrwertsteuer für Lebensmittel eine Maßnahme, die Sie mindestens in Erwägung ziehen? Oder sagen Sie, nee, geht generell nicht?
Lebensmittel sind aktuell schon unterliegen aktuell schon dem reduzierten Mehrwertsteuersatz, wie Sie wissen.
Deswegen weitere Senkung.
Es gibt keine Überlegung und Planung aktuell hieran etwas zu ändern. Vielleicht noch als Ergänzung zum Kollegen bezüglich der Inflation oder allgemein gesprochen. Die Bekämpfung der Inflation ist in erster Linie Aufgabe der Notenbanken und diesen sind unabhängig von der Politik, die auch unabhängig handeln von der Politik. Die Politik bzw. die Bundesregierung kann das allenfalls begleiten. Und hier verweise ich dann nochmal auf die bekannten Äußerungen, dass expansive Staatsausgaben zurückgefahren werden sollten und durch eine kluge Angebotspolitik Produktionsengpässe abgebaut werden sollten. Das sind entsprechende Maßnahmen, wo sich die Bundesregierung engagieren kann. Hinsichtlich der anderen Punkte zur Inflation, wie gesagt, verweise ich auf die Notenbanken bzw. den Kollegen.
Herr Jung, wollen Sie es nochmal probieren?
Ja, gerade weil zum Beispiel eine Ökonomin, die vom Kanzleramt und BMWK ja auch in die Preisbremsenkommission für Energie berufen wurde, Frau Isabella Weber, hat ja auch darauf hingewiesen, dass einige Lebensmittelhersteller wie jetzt Nestle, Danone, Unilever haben in den vergangenen Monaten die Geschäfte ihres Lebens gemacht. Massive Umsatzanstiege, massive Gewinne. Da kann man nichts machen, habe ich das BMF jetzt verstanden. Und da sehen Sie auch nicht, dass es Inflationstreiber sind, korrekt?
Ich wiederhole nochmal, es liegen keine Erkenntnisse vor, dass die Entwicklung von Unternehmensgewinnen ein maßgeblicher Treiber der Inflation ist. Hinsichtlich der Steuerbelastung sowohl der privaten Bürgerinnen und Bürger als auch der Unternehmen kennen Sie die Aussagen des Ministers und auch aus der Bundesregierung. Die Steuerbelastung hier in Deutschland ist aktuell schon sehr hoch. Und insbesondere die Unternehmensgewinne werden substanziell besteuert hier in Deutschland.
Vielleicht noch ein Hinweis auf das Bundeskartellamt. Das ist ja auch die entscheidende Behörde, die sich natürlich Preisentwicklungen auch anschaut. Und weil Sie sagen, da kann man nichts machen. Das ist eine Behörde, die das beobachtet. Wir sind sehr daran interessiert, dass diese Behörde ein stärkeres Instrumentenset bekommt. Dementsprechend haben wir ja auch einen Gesetzentwurf in die Ressortabstimmung gegeben, beziehungsweise ist dieser fertig. Und das haben wir auch schon ausführlich erläutert, wie wir den sehen. Der ist nicht nur, ist auch schon durchs Kabinett gegangen, dieser Gesetzentwurf. Und das Bundeskartellamt ist eine wichtige Behörde, die eben solche Preisentwicklungen sich auch anschaut und dann entsprechend.
Eine Nachfrage, Herr Jung.
Lebensmittelhersteller sind das eine. Es gibt ja noch den Lebensmitteleinzelhandel. Der ist in Deutschland auch ein Problem aus Sicht des, der Lebensmittelpreisentwicklung, weil es dort eine wachsende Konzentration gibt. Also Rewe, Edeka, Lidl, Aldi haben eine marktbeherrschende Stellung und können dort Preise bestimmen, angefangen mit Milchpreis und so weiter und so fort. Ist das aus Sicht der Bundesregierung ein Problem angesichts der Lebensmittelpreise?
Wie gesagt, solche Entwicklungen, wenn sie problematisch werden, hat das Bundeskartellamt zu erkennen.
Herr Jess.
Direkt daran anschließend, ich glaube 85% der Umsätze im Einzelhandel werden von vier großen Konzernen gemacht. Sehen Sie Ansätze für eine Kartellbildung oder auch informelle Kartellbildung im Lebensmitteleinzelhandel?
Ich kann das an der Stelle jetzt nicht so beantworten. Ich habe auf das Kartellrecht verwiesen. Das ist eine Frage, die auf dieser Rechtsgrundlage bewertet werden muss.
Beschäftigt sich das Bundeskartellamt speziell mit diesem Sachverhalt?
Das fragen Sie gerne das Bundeskartellamt. Ich kann es jetzt hier an dieser Stelle, weil ich jetzt keinen direkten Kontakt und Fragemöglichkeit habe, nicht beantworten.
Eine letzte kurze Frage, Herr Jung. Ich glaube, lang wurden alle Fragen gestellt.
Ja, ich glaube auch. Das BMF hat jetzt mehrfach betont, Herr Haufe, dass dem BMF keine Erkenntnisse vorliegen, dass Unternehmensgewinne die Inflation treiben. Ist das auch die Erkenntnis Ihres Ministeriums?
Ich kann jetzt nicht sagen, ob wir da in irgendeinem Detail was dazu ergänzen würden, müsste ich nachreichen.
Danke.
Ich möchte nur der Vollständigkeit halber ergänzen, dass Bundesminister Özdemir sich ja schon häufig dafür ausgesprochen hat, die Mehrwertsteuer zum Beispiel auf Hülsenfrüchte zu senken. Aber wir sind federführend dafür nicht zuständig in der Bundesregierung.
Gut. Ich glaube, alle Fragen sind jetzt zum heutigen Tag dafür gezählt. Dann ist Herr Eckstein mit einem neuen Thema.
Eine Frage ans BMWK. Es scheint so, als wenn sich der Standort Hafen Mukran für das LNG-Terminal jetzt herauskristallisiert. Es gibt dazu nochmal verschiedene Berichte, auch unter Verweis auf Ihr Ministerium. Herr Haufe, können Sie das bestätigen, sagen, wie weit das fortgeschritten ist und auch, dass Herr Habeck in Kürze vielleicht auch nochmal wann dort nochmal hinreisen möchte?
Ja, ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass die Gespräche zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und uns weiter laufen. Wir möchten natürlich eine Lösung finden, die wir gemeinsam tragen können. Daran arbeiten wir und ich kann auch bestätigen, dass Minister Habeck am Freitag nach Ukraine reisen wird und auch für gemeinsame Gespräche mit der Landesregierung und den Stakeholdern vor Ort zur Verfügung steht. Das kann ich so bestätigen, ja.
Noch eine Nachfrage. Sie hatten jetzt die Gespräche mit dem Land angesprochen. Bei der Energieversorgung geht es ja auch um Verpflichtungen gegenüber Drittstaaten, Polen, Slowakei. Können Sie sagen, inwiefern da dieses LNG-Terminal auch eine Rolle spielt?
Das ist jetzt ein Aspekt, also die Versorgung anderer Länder, in dem, für die wir ja quasi so eine Art Drehscheibe sind, für die, weil wir einfach geografisch in der Mitte auch Europas liegen und mit verschiedenen Gasleitungsnetzen eben auch andere Länder versorgen. Der bezieht sich jetzt nicht nur auf das mögliche weitere, ja, schwimmende Terminal in Mecklenburg-Vorpommern, um das es hier, um über das hier diskutiert wird, sondern das ist ja Aufgabe für alle, oder sagen wir mal, das ist eine Entscheidung oder ein wichtiger Aspekt, ein Motiv, was ja insgesamt für die gesamte LNG-Infrastruktur relevant ist, jetzt nicht für ein einziges mögliches Terminal.
Herr Ratz dazu? Gibt es andere Fragen noch zu LNG-Terminal in Mukran? Herr Jung.
Nur eine Lernfrage, auch aus heimatlicher Verbundenheit. Also die Menschen dort vor Ort in Rügen laufen Sturm. Die wollen das nicht. Die wollen das mit allen Mitteln verhindern. Können die Menschen auf kommunaler Ebene das verhindern oder wird das jetzt quasi über ihre Köpfe entschieden, also dass der Bund und das Land sich da einigt und dann wird das passieren? Oder gibt es irgendeine Möglichkeit, dass sie das verhindern?
Naja, was sind Möglichkeiten gegen Beschlüsse, die Länder und der Bund treffen, vorzugehen? Das sind rechtliche Mittel, die man einlegen kann. Selbstverständlich, das ist jedem Bürger, jeder Bürgerin möglich. Das ist Verbänden möglich. Das sind die Entscheidungen, die sind die Entscheidungswege, wie wir eben hier in unserer Gesellschaft unterschiedliche Konflikte auch in so einer Form austragen können. Sie sprechen den Widerstand vor Ort an, den nehmen wir natürlich sehr deutlich wahr, der ist uns sehr bewusst. Deswegen sucht der Minister immer wieder das Gespräch vor Ort, wie er es auch am Freitag tun wird. Er war ja zuletzt auch mit dem Bundeskanzler vor Ort. Also auch das, denke ich, ist nochmal ein Zeichen dafür, also wenn der Bundeskanzler und der Vizekanzler zusammen sich der Diskussion eben auch vor Ort stellen, wie ernst wir die Bedenken dort vor Ort nehmen. Aber wir müssen natürlich auch gesamtgesellschaftliche, auch Gemeinwohlinteressen, die die Energieversorgung ja ist, ja auch ein Gemeinwohlinteresse, mit deutlich in die Waagschale werfen, aus der wir dann die Entscheidung herausholen. Also das ist wiederum auch unsere Pflicht.
Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Ratz dran mit einem neuen Thema.
Dankeschön. Frage an das BMI. Frau Dr. Koch, mit Blick auf Flüchtlinge, könnten Sie uns mal einen Überblick geben über die derzeitigen Aktivitäten des sonderbevollmächtigten Stamp? Würde mich mal interessieren.
Ja, der ist einmal eine Sekunde. Also Herr Stamp ist ja schon eine ganze Weile im Amt und er arbeitet und ganz allgemein kann ich Ihnen sagen, dass er auch an weiteren Migrationsabkommen arbeitet, selbstverständlich auch abgestimmt innerhalb der Bundesregierung. Er wird beispielsweise auch heute teilnehmen an der Ministerpräsidentenkonferenz. Genau, das so ganz allgemein.
Und bei den Abkommen, welche Länder sind da im Visier besonders?
Ich möchte mich konkreter da jetzt nicht äußern, bevor wir nicht Ergebnisse haben.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir da weiter. So. Bitte schön, Herr Kollege.
Ja. Ja, mit Ihrem Erlaubnis möchte ich ganz kurz zurückkommen zu Pakistan, Herr Burger, weil Sie haben auf die Aussagen der Botschaft dort verwiesen. Und die Aussagen sind nicht ganz eindeutig, weil gestern hat der Botschafter getwittert, dass er sich Sorgen macht, that it's crucial to ensure higher standards of rule of law in judicial cases and avoid over-exaggeration. Aber dann hat er diesen Tweet gelöscht und gesagt, er hat das gemacht, um any misinterpretation aus dem Weg zu gehen. Also was ist dann die Haltung der Bundesregierung? Besteht diese Sorge um die Situation? Wollen Sie auf so Rechtsstaatlichkeit hinweisen oder wollen Sie sich einfach eher nicht äußern in diesem Moment? Weil das ist auffällig, dass dieser Tweet dann gelöscht worden ist. Danke.
Vielen Dank. Ich habe mich ja gerade dazu geäußert, welche Maßnahmen wir treffen, um in der jetzigen Situation insbesondere zur Sicherheit von deutschen Staatsangehörigen vor Ort beizutragen. Zu einer weiteren Bewertung müsste ich gegebenenfalls etwas nachliefern, wenn wir dazu noch mehr mitzuteilen haben.
Gibt es weitere Fragen zu Pakistan noch? Sehe ich nicht. Dann ist Herr Gugelmus dran.
Ja, auch eine Art Lernfrage. Heute Abend wird der Bundestag ja die Bürgerrat, also den ersten Bürgerrat einsetzen in dieser Legislatur. Nun ist das eine Parlamentssache, das ist mir schon klar, aber es soll ja ernst genommen werden, was auch immer der Bürgerrat dann vorlegt. Wer aus der Regierung ist denn, beobachtet das denn besonders genau oder ist, hat da eine herausgehobene Beobachtungsstelle, was der Bürgerrat macht?
Ich glaube, Sie haben das zu Recht gesagt, das ist eine Parlamentsangelegenheit. Gleichzeitig ist das Parlament wichtig für uns in der Regierung. Und insofern würde ich Ihre These, dass wir nicht das Parlament auch ordentlich betrachten würden, schon nicht teilen. Und insofern werden wir natürlich auch auf das gucken, was dieses Bürgerratformat so miteinander verhandelt und was da rauskommt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da Fachbeobachter schicken, die das Ganze überwachen.
Aber an welches Ministerium kann man sich denn wenden, wenn man eine Einordnung der Bundesregierung zu dem Bürgerrat möchte? Wer ist denn da zuständig?
Ich glaube, es wird von der Bundesregierung keine Einordnung der Bürgerräte geben, weil die unterschiedlichen Verfassungsorgane sehr darauf achten, dass sie sich nicht gegenseitig ins Gehege kommen. Dass der Bundespräsident, der Bundestag, die Bundesregierung, die trennen diese Sphären sehr genau.
Ja, ich habe noch eine Frage ans BMEL, weil Ernährung im Wandel, Sie erarbeiten gerade die Ernährungsstrategie. Wie gehen Sie denn, also im Januar habe ich jetzt gelesen, Januar 24 soll der Bürgerrat seine Empfehlung vorlegen. Wie gehen Sie denn damit um, wenn das diametral zu Ihrer Ernährungsstrategie steht? Also das ist ja dann ein gewisses Glaubwürdigkeitsproblem, wenn das so kommen sollte.
Ja, wir müssen natürlich abwarten, was bei dem Bürgerrat rauskommt. Ich kann nur sagen, dass wir ja auch schon ständig in Kontakt stehen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das haben wir auch schon auf der Grünen Woche. Da haben wir ein Dialogforum durchgeführt und die Ernährungsstrategie der Bundesregierung basiert ja auch auf umfangreichen Beteiligungsprozessen. Insofern nehmen wir das schon sehr wahr, auch was die Bürgerinnen und Bürger dann sagen auf unserer Ebene.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Bürgerrat? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Eckstein mit einem neuen Thema dran.
Eine Frage ans Gesundheitsministerium, bitte. Frage zur geplanten Krankenhausreform. Da scheint es jetzt eine Einigung zu geben in der Kommission, dass künftig jedes Krankenhaus die eigene Geburtshilfeabteilung behalten darf, wenn es denn möchte. Können Sie das bestätigen?
Ich kann soweit sagen, dass der Bundesgesundheitsminister zeitnah einen Basisvorschlag vorlegen will. Momentan laufen Gespräche und solange nichts Konkretes vorliegt, werden wir uns dazu auch nicht äußern.
Ich trotzdem noch eine Nachfrage. Wenn es denn so kommen wird, und wir haben da jetzt Verschiedenes zugehört. Widerspricht das nicht der eigentlichen Grundidee, dass Level-1-Krankenhäuser künftig eigentlich nur noch eine medizinische Grundversorgung machen sollen, wenn dann alle Krankenhäuser auch diese Geburtshilfestation behalten können?
Ich wiederhole mich nochmal, wir werden uns dazu äußern, wenn etwas Konkretes vorliegt. Derzeit laufen die Beratungen und das bitte ich abzuwarten.
Weitere Fragen dazu? Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema dran.
Ich wollte mal zum Thema politisch motivierte Kriminalität kommen, Frau Kock. Ich war leider nicht da, aber ich habe trotzdem noch mal reingeguckt und da ist mir aufgefallen, also da wird ja gerade in der Berichterstattung sich auf die Gesamtzahl politisch motivierter Gewalttaten aus dem letzten Jahr bezogen und dann PMK rechts und PMK links berichtet. PMK rechts gab es 1170 Fälle, PMK links 842. Wenn man sich dann aber anguckt, was in Sachen Körperverletzung dort detailliert beschrieben wird, dann ist es bei PMK rechts 1013 Fälle, PMK links 399. Können Sie erklären, woher die bei PMK links die meisten Gewalttaten herkommen?
Ja gut, das liegt ja an der Definition von Gewalttaten insgesamt. Das ist ja deutlich breiter gefasst. Das sind nicht nur Körperverletzungsdelikte. Das können zahlreiche andere Delikte sein, analog auch zur PKS. Wenn Sie die genaue Auflistung jetzt haben möchten, müsste ich die Ihnen nachreichen.
Also ich habe mal ein bisschen recherchiert und das scheint unter anderem so zu sein, dass zu politisch motivierter Gewalt von links auch gehört, sich am Asphalt festzukleben oder sich an Laternen bei einer Demoräumung festzuhalten. Wenn das alles in diese Gesamtzahl politisch motivierter Gewalttaten fällt, dann verzerrt das doch die Realität ihrer Berichte, weil dann gesagt werden kann, naja, gucken Sie mal, von rechts gibt's Gewalt, von links auch, und dann ist ja die Wirklichkeit eine ganz andere.
Also wie gesagt, es gibt ganz klare Definitionen, welche Straftaten Schlüssel, also in der PKS sind das Straftaten Schlüssel, welche Straftaten gemäß StGB-Katalog dazu gehören zu Gewaltstraftaten. Ja, Gewaltstraftaten. Es handelt sich um Gewaltstraftaten. Ich kann das gerne nachliefern, welche Taten das sind, welche Straftaten.
Genau, also ich würde gerne wissen, ob Festkleben am Asphalt und sich festhalten an Laternen zu Gewalttaten gehören aus Ihrer Sicht.
Das wird sich dann aus meiner Nachreichung sicherlich ergeben, ob so etwas dazu gehört.
Gibt es weitere Fragen dazu? Ansonsten empfehle ich Herr Jung Teilnahme an Pressekonferenzen, die war gestern.
Manchmal nicht möglich.
Ja. Dann ist Herr Jollands dran.
Ja, Herr Hebestreit, ich würde gerne fragen, ob es von der Bundesregierung irgendeinen Kommentar gibt zu der Tatsache, dass gestern bei den Feierlichkeiten zum Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs nach russischer Definition, also der 9., Abgeordnete des Bundestags, links und rechts, aber vor allem auch der ehemalige Bundeskanzler, Herr Schröder, laut Medienberichten teilgenommen hat.
Nein, dafür habe ich keinen Anlass, das von dieser Stelle aus zu kommentieren.
Aber so wie ich die Aussagen zum Beispiel der Bundesaußenministerin wahrgenommen habe, gibt es eine sehr kritische Position der Bundesregierung dahingehend, wie die derzeitige russische Regierung diesen Jahrestag nutzt, um im Hinblick auf die Ukraine ihre Propaganda auszubreiten. Wird so etwas durch die Teilnahme von Parlamentsmitgliedern oder ehemaligen Bundeskanzlern unterstützt?
Die Kurve ist auch sehr steil. Ich würde gerne darauf verweisen, was der Bundeskanzler gestern im Europäischen Parlament zu den Versuchen der russischen Seite gesagt hat, den 9. Mai zu ihren Zwecken zu instrumentalisieren mit ihrer Parade auf dem Roten Platz in Moskau. Und die Worte des Kanzlers haben Sie gehört. Die stehen für sich und er hat deutlich gemacht, dass der 9. Mai und das, was das geeinte Europa dazu gesagt hat, auch in seiner Solidarität zur Ukraine, das ist, was uns alle tragen sollte.
Weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jessen.
Ja, nun ist die Bedeutung des 9. Mai 1945 als historische Tatsache, auch im Hinblick auf die Rolle der damaligen Sowjetunion und der Roten Armee, das ist ja unstrittig, hat es zu diesem Datum in Bezug auf die historische Würdigung einen offiziellen Kontakt der Bundesregierung mit der russischen Regierung gegeben? Das könnte man ja auch machen. Oder sagen Sie nein, wegen der aktuellen politischen Lage und des Angriffskriegs in der Ukraine unterbleibt selbst das?
Herr Jessen, ich glaube, ich habe vor 2 Tagen bei einer Pressekonferenz, bei der Sie waren,
ja,
schon
deswegen
die historische Würdigung vorgenommen, was auch der Beitrag der Roten Armee zum Ende des Zweiten Weltkriegs und zur Befreiung Deutschlands geleistet worden ist. Es gibt aber, meines Wissens, gab es keinen Kontakt in den vergangenen Tagen zur russischen Regierung mit Blick auf den Jahrestag gestern.
Ja, die Nachfrage bezog sich explizit auf Ihre Anmerkung bei der Pressekonferenz vorgestern. Daraus resultierte sie.
Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Ach, Herr Ratz, Entschuldigung.
Mittelbar, Herr Hebeschreit, gibt es was Neues zu sagen zu den Berichten, wonach der ukrainische Präsident am Wochenende in Berlin sein soll?
Nein, da kann ich Ihnen keinen neuen Stand geben.
Gibt es dazu Fragen weiter? Das hatten wir auch schon länger hier. Herr Eckstein, Sie sind dran.
Der Bayerische Rundfunk berichtet über mutmaßliche Hackerangriffe auf 3 IT-Unternehmen, die auch für Ministerien und Bundesbehörden tätig sind. Frau Kock, vom BMI, ich würde Sie gerne fragen, wie Sie diese Angriffe bewerten auf diese 3 Behörden und von welchen Risiken Sie ausgehen, die damit einhergehen könnten.
Also uns liegen Informationen vor, dass bei diesen Angriffen, die Sie nennen, die Kommunikation dieser ITZ-Dienstleister mit Bundesbehörden abgegriffen worden ist. Eine unmittelbare Bedrohung für die IT-Sicherheit der Bundesverwaltung besteht aber nach unserer Einschätzung durch die jeweiligen Vorfälle im Moment nicht. Wie von den Unternehmen auch bereits ausgeführt wurde, laufen aber die forensischen Untersuchungen noch.
Dazu eine Nachfrage, sind ja Daten abgegriffen worden. Es gibt ein Schreiben, wo auch davor gewarnt wird, dass mit diesen Daten möglicherweise weitere Angriffe vorbereitet werden. Könnten Sie einmal einschätzen oder haben Sie eine Einschätzung dazu, wie groß die Bedrohung ist? Und vielleicht noch eine Frage, ob Sie bei Ihnen Mutmaßungen oder auch Erkenntnisse über mögliche Tätergruppen gibt, ob es da staatliche Akteure möglicherweise hinter diesem Hackerangriff stehen könnten.
Also ich glaube, zu der zweiten Frage ist es einfach noch zu früh, weil, wie gesagt, die forensischen Untersuchungen auch noch laufen, deren Abschluss oder weites Fortschreiten ja eine Voraussetzung dafür ist, gerade Tätergruppierungen, Tatverdächtige zu identifizieren oder Anhaltspunkte dafür zu finden. Wir wissen bislang, dass im Kontext der in Rede stehenden Angriffe auf diese IT-Dienstleister die potenzielle Gefahr besteht, dass Kontaktdaten abgegriffen werden sein könnten. Dabei handelt es sich ausdrücklich um Kontaktdaten, das sind also Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen beispielsweise.
Weitere Fragen zu diesem Komplex? Herr Eckstein, noch eine Frage?
Dürfte ich noch einmal nachfragen? Mit diesen Daten, das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, da sehen Sie jetzt keine unmittelbare Gefahr, dass mit diesen abgegriffenen Daten neue Angriffe, Hacking-Angriffe vorbereitet werden können?
Also auch das ist Teil der laufenden Untersuchungen, die eben im Moment noch laufen, ja.
Weitere Fragen zu dem Komplex? Andere Fragen? Herr Gummus.
Ja, ins BMG. Das Cannabis-Club-Gesetz ist ja gerade in der Ressortabstimmung intern. Wie lange wird es denn dauern, wenn die Beratungen abgeschlossen sind, dass Herr Lauterbach das dann auch öffentlich vorstellt? Ich frage auch mit dem Hintergrund, dass ja eigentlich, es saß hier vor einem Monat und hat sich ja selber die Deadline Ende April gegeben und wir haben jetzt dann Mitte Mai. Wie lang dauert es denn dann, wenn die Regierung sich entschieden hat?
Das kann ich Ihnen gerne sagen. Nach der Ressortabstimmung kommt der Entwurf zur ersten Säule ins Kabinett. Der Referentenentwurf zur zweiten Säule kommt dann nach der Sommerpause. Aber wann diese Gesetze greifen, hängt vom parlamentarischen Verfahren ab. Wir möchten das so schnell wie möglich verwirklichen, aber auch sauber. Deswegen kann ich Ihnen kein genaues Datum nennen.
Nachfrage. Aber der parlamentarische Prozess kommt ja erst, nachdem Herr Lauterbach das vorgestellt hat, also nachdem es durchs Kabinett ist. Mir ging es ja darum, wann er das vorstellen wird. Dass der parlamentarische Prozess dann noch dauert, ist ja klar.
Da kann ich Ihnen aber keinen genauen Zeitplan in der Zeit.
Gibt es weitere Fragen dazu?
Du, sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier?
Ja.
Warum arbeitest du hier eigentlich?
Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören.
Wie das geht,
seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
Gibt es andere Themen noch? Herr Jung nochmal.
Es gibt Gott sei Dank die Top-1-Liste, wo auch die Themen ohne Aussprache uns serviert werden. Da geht es ganz am Ende ans BMF, weil das ja jetzt angesichts des Kanzleramtgipfels zu den Unterkünften für Geflüchtete ganz gut passt. Daher ist es ein Entwurf eines Berichts der Bundesregierung über Maßnahmen des Bundes zur Unterstützung von Ländern und Kommunen im Bereich Flüchtlings- und Integrationskosten und die Mittelverwendung durch die Länder im Jahr 2022. Können Sie uns sagen, worum es da ging?
Das kann ich sogar.
Oh,
ja. Mit dem heute vom Kabinett beschlossenen Bericht informiert die Bundesregierung den Deutschen Bundestag jährlich über die Maßnahmen des Bundes zur Unterstützung von Ländern und Kommunen im Bereich von der Flüchtlings- und Integrationskosten und der Mittelverwendung durch die Länder im Jahr 2022. Der Bund hat im vergangenen Jahr mit rund 28 Milliarden Euro massive finanzielle Beiträge im Bereich Flucht und Migration geleistet. Hiervon fielen mehr als 12 Milliarden Euro auf die Bekämpfung von Fluchtursachen. Den größten Bestandteil stellten Zahlungen des Bundes von insgesamt rund 15 Milliarden Euro dar, die Länder und Kommunen im vergangenen Jahr unmittelbar oder mittelbar entlastet haben. Hierzu zählten rund 4,6 Milliarden Euro, mit denen der Bund die Länder und Kommunen im Bereich der Flüchtlings- und Integrationskosten vor allem über die Umsatzsteuerverteilung unmittelbar unterstützt hat. Rund 3 Milliarden Euro an Leistungen für hilfsbedürftige Geflüchtete aus der Ukraine, die der Bund im Bereich der Sozialleistung seit 1. Juni vergangenen Jahres im Geltungsbereich des Sozialgesetzbuches 2 bzw. 12 übernommen hat. Mehr als 5 Milliarden Euro, die der Bund im vergangenen Jahr für Leistungen an Personen im Kontext Fluchtmigration, die nicht aus der Ukraine stammen, im SGB II und im SGB XII aufgewendet hat und Integrationsleistungen in Höhe von rund 2,3 Milliarden Euro, die aus dem Bundeshaushalt finanziert wurden. Diese massive Entlastung der Länder und Kommunen durch den Bund setzt sich auch im Jahr 2023 in vergleichbarer Höhe fort.
Zusatz? Können Sie das in Relation setzen zu anderen Jahren? Also ist das jetzt ein Höchstwert, diese 28 Milliarden bzw. die 15 Milliarden, die übrig bleiben, wenn man die Fluchtursachenausgaben...
Ich verstehe Ihre Frage, sie ist sehr gut. Leider ist sie uns nicht gekommen. Insofern wurde mir auch keine Antwort aufgeschrieben. Also insofern werden wir das nachreichen.
Dankeschön.
Ich könnte vielleicht...
Das BMF hat eine Antwort.
Der Regierungssprecher hat ja schon ausgeführt zu dem Bericht, der heute im Kabinett war. Sie finden, es handelt sich hier um einen jährlichen Bericht unter Bundestagsdrucksache 20-2485 finden Sie den Bericht für das Jahr 2021. Und weil Sie nach Relation gefragt haben, in den Finanzberichten finden Sie entsprechende Ausführungen unter dem Punkt flüchtlingsbezogene Entlastung Länder und Kommunen. Die Finanzberichte sind unter anderem auf der Internetseite des Finanzministeriums abrufbar. Und da können Sie dann entsprechend recherchieren.
Ich hoffe, das ersetzt jetzt nicht die Nachreichung.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es noch andere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich für heute und wünsche einen schönen Abend.